Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Irland stimmt zum zweiten Mal über den Reformvertrag von Lissabon ab. Die Umfragen deuten auf ein Ja. Doch ein Ja zu was genau? Wir fragen nach in Brüssel. Auf Sumatra suchen die Rettungskräfte weiter nach Opfern des Erdbebens. Außerdem, der Goldstone-Bericht zum Gaza-Krieg kommt doch nicht vor den Weltsicherheitsrat, auf Druck Washingtons. Die burmesische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi bleibt weitere 18 Monate in Hausarrest. Und im Echo-Dossier über die Zukunft der Medien, die Jungen lesen immer weniger Zeitungen. Doch ist das so schlimm? Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Susan Schmucke mit den Nachrichten.
In einem Wettlauf gegen die Zeit suchen die Rettungskräfte auf Sumatra nach weiteren Überlebenden des Erdbebens. Die UNO geht davon aus, dass rund 1100 Menschen ums Leben kamen. Die Hilfsorganisationen befürchten jedoch ein Vielfaches davon. Etwa 3000 Menschen werden gemäß den indonesischen Behörden noch vermisst. Auch in Sizilien wird nach heftigen Regenfällen weiter nach Vermissten gesucht. In zwei Dörfern südlich von Messina stürzten Häuser ein, die zahlreiche Menschen unter sich begruben. Auch Messina selbst ist stark betroffen. Bisher zählten die Behörden 17 Tote, 10 Menschen werden vermisst, mindestens 60 wurden verletzt. Die UNO will Israel wegen seiner Kriegshandlungen im Gazakrieg vorerst nicht verurteilen. Der Menschenrechtsrat hat die Abstimmung über eine Resolution auf März verschoben. Begründet wird dies damit, dass der Menschenrechtsrat mehr Zeit braucht, um den Goldstone-Bericht zu diskutieren. Vor allem die USA und einige EU-Staaten wehrten sich gegen eine Verurteilung Israels. Der Bericht von Sonderermittler Goldstone wirft Israel Kriegsverbrechen vor während des Kriegs im Gazastreifen Anfang Jahr. Die israelischen Behörden haben 19 inhaftierte Palästinenserinnen freigelassen. Als Gegenleistung erhielten sie eine Videoaufnahme, die einen vor 3 Jahren entführten israelischen Soldaten zeigt. Gilad Shalit war im Juni 2006 von radikalen Palästinensern entführt worden. Diese fordern im Tausch für Shalit die Freilassung von Hunderten von Palästinensern aus israelischen Gefängnissen. Die Olympischen Sommerspiele 2016 werden in Madrid oder in Rio de Janeiro stattfinden. Das Olympische Komitee entscheidet sich in Kürze für eine der beiden Städte. Die anderen beiden Kandidaten, Tokio und Chicago, sind in den ersten beiden Wahlgängen ausgeschieden. In Irland entscheidet das Stimmvolk heute zum zweiten Mal über den Vertrag von Lissabon. Umfragen deuten darauf hin, dass der EU-Reformvertrag diesmal angenommen wird. Vor etwas mehr als einem Jahr hatten die Irinnen und Iren den Vertrag abgelehnt, was die Reformpläne der EU blockierte. In Burma wird das jüngste Urteil gegen die Oppositionspolitikerin Aung San Suu Kyi nicht aufgehoben. Ihr Rekurs ist von einem Gericht abgelehnt worden. Suu Kyi, die bereits seit Jahren unter Hausarrest lebt, will nach Angaben ihres Anwalts den Entscheid ans nächsthöhere Gericht weiterziehen. Eine erneute Krise an den Finanzmärkten würde die Schweizer Grossbanken erschüttern, aber nicht umwerfen. Zu diesem Schluss kommt die eidgenössische Finanzmarktaufsicht, die FINMA, nach ihrem jüngsten sogenannten Stresstest. Demnach verfügten die UBS und die CS auch dann noch über genügend Eigenkapital, wenn sich die Situation an den Finanzmärkten erneut deutlich verschlechterte. Gleichwohl erwartet die FINMA, dass die beiden Großbanken ihre Finanzreserven erhöhen, wie es im Bericht der Aufsichtsbehörde heißt. Der Internationale Währungsfonds will, dass der Finanzsektor für die Kosten der Finanzkrise bezahlt. IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn bezeichnete eine solche Forderung als berechtigt. Der Währungsfonds sei nun daran, einen Vorschlag auszuarbeiten, sagte Strauss-Kahn weiter. Die Ideen gingen in Richtung eines Fonds oder einer Versicherung. In den USA ist die Arbeitslosigkeit auf 9,8% gestiegen. Oder anders gesagt, mehr als 15 Millionen Menschen waren im September ohne Job. Und obwohl die Ökonomen von einer leichten Erholung der Konjunktur sprechen, spüren die Unternehmen noch wenig. Über 260.000 Arbeitsplätze gingen innerhalb eines Monats in den USA verloren. Das sind gut 40% mehr als erwartet. Die Fachleute rechnen denn auch nicht mit einer baldigen Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. Die Trockenheit in der Schweiz macht der Rheinschifffahrt zu schaffen. Weil der Rhein wenig Wasser führt, können Frachtschiffe bei Basel nur ein Drittel bis ein Viertel so viel laden wie sonst. In Basel ist der Pegelstand so tief wie seit dem Hitzesommer 2003 nicht mehr. Zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen bei Schaffhausen verkehren keine Kursschiffe mehr. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.150 Punkten. Das entspricht einem Minus von 1,7%. In New York steht der Dow Jones bei 9.491 Punkten, ein Minus von 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 50,95 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,349. Das Wetter, die Vorhersage fürs Wochenende. Morgen ist es meist sonnig, abgesehen vom lokalen Morgennebel. Die Temperatur steigt tagsüber auf 18 bis 21 Grad. Am Sonntag geht es im gleichen Stil weiter, Nebel am Morgen und dann sonnig bei 17 bis 21 Grad.
Die Iren stimmen ab, doch was würde ihr Ja zum Lissabonner Vertrag der Europäischen Union wirklich bringen? Keine Gaza-Debatte. Obama lässt den israelkritischen Menschenrechtsbericht in die Schublade schieben. In Griechenland gibt's großen Zorn auf die Regierung und doch ein Dilemma bei der Wahl. Zwei Drittel weniger Lohn, aber mehr Erfüllung im Beruf. Besuch beim Chirurgen, der Hausarzt geworden ist. Die Oppositionsführerin in völliger Isolation. Die endlose Leidensgeschichte der Aung San Suu Kyi. Und Botschaft durch die Biene. Madeleine Albright veröffentlicht ein Buch über ihre Broschendiplomatie. Im Echo-Dossier in Schmidt-Rothwalde lernen die Jungen Zeitung lesen, die Reportage aus der Schulstube und das Gespräch über die alten Medien und ihren schweren Stand in der neuen Zeit. Der Vertrag von Lissabon soll die Europäische Union reformieren. Heute stimmen die Iren ab, zum zweiten Mal, und diesmal stehen die Chancen für ein Ja laut allen Umfragen besser. Doch was wäre damit gewonnen? Mit oder ohne Iren, es fehlen noch Unterschriften aus dem Osten, aus Polen und Tschechien, ohne die der Vertrag ebenso wenig in Kraft treten kann. Namentlich der europakritische tschechische Präsident Václav Klaus ziert sich, seinen Segen zu geben. Könnte er das ganze europäische Gemeinschaftsprojekt noch zu Fall bringen? Ich fragte unseren EU-Korrespondenten Urs Bruderer.
Er könnte, aber er bräuchte gewaltige Nerven dazu. Er müsste das durchziehen alleine gegen den Willen seines Parlaments und seiner Regierung. Die haben sich beide für den Vertrag ausgesprochen und vor allem gegen die gesamte EU. Und da kommen ihm schon diffuse, aber ziemlich grimmige Drohungen entgegen.
Wenn Lissabon denn kommt, was kommt damit eigentlich? Ein Vorwurf war ja, dass die Entscheidungsfindung in der Europäischen Union mit ihren 27 Mitgliedern, also diesem Koloss, viel zu schwerfällig ist. Wird die EU mit dem Vertrag nun handlungsfähig?
Sie wird sicher handlungsfähiger. Sie sagen es, 27 Mitgliedsländer, vor 5 Jahren waren es noch 15. Und jetzt muss man wissen, dass im Rat der EU in vielen Fällen noch Einstimmigkeit gefordert ist, wenn es zu Abstimmungen kommt. Das heißt auch, dass jedes einzelne Land faktisch ein Vetorecht genießt. Dieses Einstimmigkeitsprinzip will man jetzt in den allermeisten Fragen aufgeben. Das ist sicher ein Gewinn. Weiter gewinnt man auch im Europäischen Rat den sogenannten Gipfeltreffen der Staatschefs. Dem stand bisher ein Präsident vor, der alle 6 Monate wechselte. Neu wählt man da einen Präsidenten für 2,5 Jahre, auch da ist Effizienzgewinn. Man hat einige Verfahrenswege vereinfacht, man hat Zuständigkeiten geklärt. Ich glaube, ja, die Maschine sollte nachher besser laufen.
Neu soll es ja sogar einen Außenminister der Europäischen Union geben. Ist denn das der Beginn einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik?
Eher nicht. Grundsätzlich bleibt Außenpolitik Sache der einzelnen Länder. Das wollen die sich auch nicht wegnehmen lassen. Aber die EU-Außenpolitik, die beschränkte, die es jetzt schon gibt, die könnte einheitlicher werden. Denn bisher wird sie von 2 Stellen betrieben. Einmal ist sie bei der Kommission. Da ist bis jetzt die Kommissarin Benita Ferrero-Waldner zuständig. Zum Zweiten ist sie beim Rat angesiedelt, beim sogenannten Hohen Repräsentanten, das ist derzeit Javier Solana. Neu sollen diese 2 Ämter zusammengelegt werden. Damit gewinnt die EU zwar keinen waschechten Außenminister, aber ihre Außenpolitik bekommt mindestens ein Gesicht und einen Briefkasten und wahrscheinlich insgesamt mehr Kohärenz.
Dieser Vertrag von Lissabon ist ja eine Art direkter Nachfolger jener europäischen Verfassung, die vom Volk in Frankreich und in den Niederlanden verworfen wurde, weil sie angeblich neoliberal sei oder jedenfalls zu wenig sozial. Bringt denn Lissabon den sozialen Ausgleich?
Nein, ich glaube nicht. Zum einen gab es da ein Seilziehen um die sogenannte Grundrechtecharta. Das ist ein an die Europäische Menschenrechtskonvention angelegter Text. Das Ergebnis ist, er gehört nicht dazu, aber es wird rechtsverbindlich darauf verwiesen. Und jetzt kommt das Aber zum Aber. Es gibt eine Ausstiegsklausel zu dieser Grundrechtecharta. Polen und Großbritannien haben von dieser Klausel schon Gebrauch gemacht. Andere Länder überlegen sich das. Ohnehin darf man nicht vergessen, dass die EU stets ein Freihandelsprojekt war und geblieben ist. Ihr großer Erfolg, das ist der gemeinsame Binnenmarkt. Und wenn man eine solche Marktöffnung betreibt über Jahrzehnte, dann ist oder wäre je nach politischem Standpunkt die soziale Abfederung dazu Sache des politischen Alltagsgeschäfts. Mit den Schritten der Marktöffnung muss auch die soziale Abfederung kommen. Das kann man nicht in einen Vertrag oder in eine Verfassung delegieren.
Einschätzungen von Urs Bruderer in Brüssel. Der Goldstone-Bericht zum Gaza-Krieg kommt nicht vor den Weltsicherheitsrat. In Genf beim Menschenrechtsrat der UNO wurde heute eine entsprechende Resolution zurückgezogen, und zwar von den Palästinensern, die sich zuvor stark gemacht hatten für den Bericht, der Israel und der Hamas Kriegsverbrechen vorwirft und der von Israel in Bausch und Bogen verdammt wurde. Der Menschenrechtsrat in Genf soll sich erst im März nächsten Jahres nochmal mit dem Bericht befassen. Der Rückzug der Resolution kommt überraschend. Nahost-Korrespondentin Irit Meyer.
Der Rückzug in Genf wurde in Ramallah angeordnet. Der palästinensische Präsident Abbas wies gestern Nacht seine Vertreter beim UNO-Menschenrechtsrat an, den Resolutionsentwurf in der Schublade zu versenken bis zur nächsten Session im März 2010. Jene Resolution, die den Bericht zum Gaza-Krieg des südafrikanischen Richters Goldstone an den Weltsicherheitsrat weitergeleitet hätte, und die vielleicht zu Prozessen gegen Israel und gegen die Hamas vor dem Internationalen Tribunal in Den Haag geführt hätte. Ramallah war jedoch nur eine Zwischenstation. Die Anweisung kam aus Washington. Die amerikanische Regierung habe großen Druck auf Abbas ausgeübt. Sogar Präsident Obama selber soll sich eingeschaltet haben, melden mehrere Quellen. Obamas Regierung hatte schon unmittelbar nach seiner Veröffentlichung den Goldstone-Bericht als einseitig und inakzeptabel vom Tisch gefegt. Jetzt liefert Obama die weitere Argumentation nach. Die von ihm geplanten israelisch-palästinensischen Verhandlungen dürften um keinen Preis gefährdet werden. Und er folgt dabei exakt der Haltung Israels. Premier Netanyahu drohte in den letzten Tagen mit einem gefährlichen Rückschlag für den Friedensprozess und ließ dabei unerwähnt, dass es überhaupt keinen Friedensprozess gibt. Auch bei den europäischen Mitgliedern des Menschenrechtsrats stieß der Resolutionsentwurf auf taube Ohren. Die Palästinenser und ihre arabischen und islamischen Verbündeten versuchen nun, ihre Niederlage zu beschönigen bzw. als harmlosen Aufschub darzustellen. Natürlich unterstützten sie den Goldstone-Bericht weiterhin vollumfänglich. Der Menschenrechtsrat werde sich sicher im kommenden Frühling auf einen Kompromiss einigen und den Bericht dann an den UNO-Sicherheitsrat weiterleiten, reden sie sich ein. Die israelische Regierung, sichtlich nervös in den letzten Wochen, atmet auf. Sie, die von Beginn an jede Zusammenarbeit mit Goldstone verweigert hat und ihm jetzt Einseitigkeit vorwirft, fühlt sich bestätigt. Unsere Strategie, nicht zu kooperieren, war richtig und hat sich ausbezahlt, sagte der israelische UNO-Botschafter heute in Genf. Weiter an Glaubwürdigkeit verlieren in den Augen der Palästinenser Obama und Abbas. Der erste hat vor ein paar Monaten in Kairo der arabischen Welt Gerechtigkeit versprochen. Der zweite behauptet, er sei der Präsident aller Palästinenser, auch jener im Gazastreifen. Dort, wo in den 22 Tagen des Krieges fast 1400 Menschen getötet wurden, die Mehrheit davon Zivilisten. Richard Goldstone, Südafrikaner, Jude und laut eigenen Worten Zionist, sagt, er habe das Mandat des UNO-Menschenrechtsrates angenommen, auch um dem israelisch-palästinensischen Frieden zu dienen, den es ohne Gerechtigkeit nicht geben könne. Jetzt wird sein Bericht zum Hindernis für den Frieden umgedeutet.
Irene Meyer. In Griechenland finden am Sonntag vorgezogene Wahlen statt und es zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Die Konservativen waren 6 Jahre an der Macht, aber sie haben durch eine Reihe von Skandalen, durch die Jugendkrawalle und vor allem durch ihre Reaktion auf die Wirtschaftskrise viel Rückhalt verloren. Dass aber die Sozialisten eine echte Alternative sind, bezweifeln auch viele. Unser Korrespondent Werner van Gent über das Dilemma der griechischen Wählerinnen und Wähler.
Seit zwei Wochen hat die Regierung Karamanlis die Veröffentlichung von Meinungsumfragen verboten, angeblich um die Wählerschaft nicht zu verunsichern. Da die Meinungsforscher seither keine Sekunde ruhten und Geheimnisse sich in Griechenland nur schwer halten, kennt man inzwischen auch den wahren Grund. Es zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Die meisten Forscher gehen sogar davon aus, dass die sozialistische PASOK von Yorgos Papandreou am Sonntag eine absolute Mehrheit gewinnen könne. Auch die Gründe dafür, dass Regierungschef Kostas Karamanlis sogar in den eigenen Reihen die Leute davonlaufen, wurden ermittelt. Während Karamanlis auch heute noch von vielen Wählern als kompetenter Politiker eingeschätzt wird, stoßt seine Regierung auf allgemeine Ablehnung. Professor Fanos Veremis, ein Politologe, der im Auftrag der Regierung eine Bildungsreform ausgearbeitet hatte, verliert angesichts der Leistung der Regierung sogar fast die Fassung.
Ένας, ίσως ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτός έχει δουλέψει, έχει βγάλει τουλάχιστον το ψωμί του.
Es gibt in dieser Regierung kein einziges fähiges Kader, ausgenommen vielleicht vom Wirtschaftsminister, der wirklich hart gearbeitet hat. Alle übrigen Kabinettsmitglieder sind fast lächerlich. Veremi spricht aus, was auch viele Anhänger von Karamanlis in letzter Zeit gedacht haben mögen.
Δεν μπορείς να κάνεις ένα καλό φαγητό με πολύ κακά υλικά.
Man kann doch unmöglich ein gutes Gericht kochen, wenn die Zutaten schlecht sind. Wenn eine Regierung tatsächlich seriös arbeiten wolle, dann sind fähige Menschen die Grundvoraussetzung dafür. Kostas Karamanlis hat aber jede Chance einer Erneuerung seiner Partei verpasst. Kurz vor dem Urnengang hat er gesagt, er wolle seinen Wählern nichts über die Probleme der Wirtschaft vorgaukeln. Als Lösung hat er uns versprochen, seine Partei mit jungen, unverbrauchten Personen zu bereichern. Und dann hat er die Liste seiner Kandidaten vorgelegt. Die stand aber ausschließlich aus Personen, die hauptsächlich durch ihre Unfähigkeit aufgefallen sind. So mussten wir realisieren, dass Karamanlis nichts aus seinen Fehlern gelernt hat. Die Liste der Fehler ist tatsächlich lang. 2007 schaute die Regierung zunächst tatenlos zu, wie ein Teil der schönsten Wälder auf dem Peloponnes in Flammen aufging. Als Schuldigen machte der damalige Innenminister den Wind aus. Zwei Jahre später geriet ein Waldbrand nördlich von Athen außer Kontrolle. Tausende von Hektaren Wald gingen direkt vor den Toren Athens in Flammen auf. Diesmal sagte der Regierungssprecher, die Pinienbäume seien schuld, weil sie so schnell brennen würden. Auch die Jugendkrawalle vom vergangenen Dezember konnten nur deshalb ein so verheerendes Ausmaß annehmen, weil der Innenminister zu spät reagierte und die Polizei nicht vorbereitet war. Der wichtigste Grund dafür, dass sich nun ein Machtwechsel abzeichnet, ist aber in der desolaten Wirtschaftslage zu suchen. Der Schuldenberg Griechenlands ist in den letzten 6 Jahren von 170 Milliarden Euro auf knapp 300 Milliarden Euro angewachsen und beträgt inzwischen 107% des Bruttoinlandsprodukts. Die große Frage, welche sich den Wähler und Wählerinnen am kommenden Sonntag stellt, ist, ob der Herausforderer von Karamanlis, der Sozialist Yorgos Papandreou, einen Ausweg aus der wirtschaftlichen Misere finden könne. Im Wahlkampf hat es dafür noch keine überzeugenden Anzeichen gegeben. In bewährter griechischer Weise will Papandreou offenbar die Staatsausgaben weiter ausdehnen in der Hoffnung, so einen Aufschwung auszulösen. Politische Alternativen gibt es kaum zu den zwei großen Parteien. Die Kommunistische Partei Griechenlands kann mit ihrem Vorschlag einer gezielten Obstruktion der EU-Mitgliedschaft kaum überzeugen. Das Linkslager Syriza ist heillos zerstritten und so bleibt auf der rechten Seite des politischen Spektrums noch die rechtsnationalistische Laos, die für alles Unheil die große Zahl von Immigranten verantwortlich macht und damit doch keine Massen mobilisieren kann. So macht sich Resignation breit, denn auch das haben die geheimen Umfragen gezeigt. Nur noch 15% der Wählerschaft gibt an, den Parteien überhaupt zu trauen.
Bis in gut 10 Jahren werden in der Schweiz knapp 5000 Hausärzte in Pension gehen und ihre Praxen schließen. Und der Nachwuchs fehlt. Die Mediziner schlagen Alarm. Ein neu gegründeter Verband der Hausärzte lancierte gar eine Initiative. Der Staat müsse Hausärzte fördern, verlangen sie, insbesondere in den ländlichen Regionen. Hausärzte sollen für ihre beratende Tätigkeit besser entschädigt werden und die Universitäten sollen die Weiterbildung verbessern. Hausarzt aus Berufung. Der Fall ist seltener geworden, aber es gibt ihn noch. Oliver Washington hat einen jungen Arzt getroffen, der sogar eine Karriere als Chirurg aufgegeben hat, um Hausarzt zu werden.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe gerade mitgekommen.
Konsultation bei Tobias Burkhardt, 37 Jahre alt, Hausarzt in Männedorf am Zürichsee.
Mir ist einfach untrümmelig, wenn ich liege, dann geht es einigermaßen, aber sobald ich aufstehe oder eben umeinander laufe, macht das. Und jetzt im Moment ist mir also ziemlich schlecht.
Haben Sie müssen brechen?
Nein, aber es ist mir wirklich.
Ja. Haben Sie etwas essen?
Nein.
Vor einem Monat übernahm Tobias Burkhardt die Hausarztpraxis seines Vaters. Vor 12 Jahren schloss er sein Studium ab. Die Fußstapfen seines Vaters treten kam damals noch nicht in Frage.
Das habe ich sogar aktiv verworfen.
Stattdessen verfolgte er seinen Bubentraum und startete eine Karriere als Bauchchirurg. Rasch ging es dann vorwärts, zunächst 2 Jahre in der Wissenschaft und dann 2 Jahre in der Chirurgie am Kantonsspital Aarau.
Das Schöne an der Chirurgie ist sicher, dass man den sofortigen Erfolg sieht, beziehungsweise die sofortige Veränderung. Man operiert eine Person, die ein Leiden hat und kann das operieren, und das Leiden ist aus chirurgischer Sicht sofort behoben. Die Faszination liegt sicher in dieser Art Machermentalität.
Als dann ein Angebot der chirurgischen Abteilung des Berner Inselspitals auf dem Tisch lag, habe er erstmals seine Karrierepläne überdacht.
Und für mich persönlich entschieden, dass ich bei der Verfolgung einer chirurgischen Karriere wahrscheinlich glücklich sein werde.
Tobias Burkhardt spricht diplomatisch von einer speziellen Umgebung bei den Chirurgen, von den starren Hierarchien, die ihm missfallen hätten. Zudem begann er das Interesse an der Chirurgie zu verlieren. Bei Operationen sei eigentlich immer klar, was richtig und falsch sei. So brach er seine Chirurgenkarriere ab und wechselte zur inneren Medizin. Der erste Schritt in Richtung Hausarzt.
Im Vergleich zur Chirurgie ist die innere Medizin ein eher intellektuelleres Fach. Es wird mehr gedacht, es wird mehr gesprochen, es wird verworfen, es wird nochmals gesprochen. Es gibt nicht ein Schwarz und ein Weiß, es gibt auch verschiedene Grautöne. Und das fand ich faszinierend, mit Kollegen und Vorgesetzten über Krankheitsbilder oder Therapiekonzepte sprechen zu können. Das hat meiner Person sehr entsprochen.
Auch mit einer Spezialisierung in der inneren Medizin hätte Tobias Burkhardt eine Karriere in einem Spital machen können. Er aber entschied sich erneut für einen Wechsel und für die eigene Praxis als Hausarzt.
Gerade weil die Betreuung der Patienten viel intensiver ist, man betreut die Patienten über viele Jahre. Es ist ein enorm breites Patientengut, vom 2-jährigen Patienten bis zum Greisen, den man im Altersheim oder bei ihm zu Hause besucht. Das ist eine enorme Bandbreite von Patienten, auch eingebettet im sozialen Umfeld, das man auch beobachtet oder mit einbeziehen muss.
Die Hausarztmedizin sei die Basis der medizinischen Grundversorgung. Sie zu stärken, würde die Kosten im Gesundheitswesen senken, glaubt Tobias Burkhardt und wundert sich, dass die Politik den Hausärzten gleichwohl immer wieder Steine in den Weg lege. Stichwort sei beispielsweise der Entscheid von Bundesrat Gouchbain, die Labortarife zu senken.
Wenn es wirklich darum gehen soll, die Hausarztmedizin zu retten, muss es zu einer finanziellen Besserstellung des Hausarztes kommen, damit mehr junge Leute auch in die Praxis gehen werden.
Die Aussage ist banal, aber sie birgt Konfliktstoff. Denn eine finanzielle Besserstellung der Hausärzte könnte insbesondere dadurch erreicht werden, indem Spitzenverdiener den schlechter Verdienenden etwas abgeben würden. Unter der Ärzteschaft ist diese Diskussion tabu und Burkhardt sagt dazu lediglich:
Über diese Frage wird möglicherweise diskutiert werden müssen.
Die Hausärzte verfolgen erstmal ihre Initiative zur Stärkung der Hausarztmedizin und wollen es sich mit den anderen Ärzten nicht verderben. Die Diskussion nach mehr Lohngerechtigkeit aber wird geführt werden müssen. Burkhardt könnte als Chirurg 3-mal mehr verdienen denn als Hausarzt. Für ihn kein Problem. Er freue sich vielmehr auf die Arbeit mit den Patienten.
Mit ihnen über ihre Ängste zu sprechen, mit ihnen schwierige Zeiten durchstehen zu können, sie aber auch bei der Genesung betreuen zu können. Das sind Momente in der Medizin, die enorm schön sind und von denen es in der Hausarztmedizin sicher viele gibt.
Das war ein Bericht von Oliver Washington. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit der Weltpolitik auf den Blusen von Madeleine Albright und seinem Echo-Dossier über den jugendlichen Zeitungsleser, dieses rare Wesen, um das die Verleger buhlen. Zunächst aber Burma. Es bleibt also dabei, die burmesische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi muss weitere 18 Monate in Hausarrest. Und das wegen eines skurrilen Amerikaners, der diesen Sommer unerlaubterweise über einen See zum Haus der 64-Jährigen geschwommen war. Damit wird die unendliche Leidensgeschichte der Friedensnobelpreisträgerin um ein weiteres Kapitel länger. Asienkorrespondent Urs Morf.
Suu Kyi ist die Tochter eines Helden der nationalen Befreiung von Burma, der 1947 ermordet wurde. Nach dem Mord flüchtete ihre Familie vorerst ins Ausland, wo Suu Kyi studierte und einen englischen Wissenschaftler heiratete. 1988 kehrte sie in die Heimat zurück, um ihre Mutter zu pflegen. Der historische Zufall wollte es, dass genau zu dem Zeitpunkt Burmas Volk gegen die jahrzehntelange Militärherrschaft aufstand. Die Tochter des Nationalhelden wurde über Nacht zur charismatischen Anführerin der vorerst erfolgreichen Revolte. Doch dann rückte eine Generalsjunta an die Stelle des gestürzten Diktators und setzte 1989 Suu Kyi unter Hausarrest. Der Hausarrest ist seither nur zweimal kurz aufgehoben und dann erneut verfügt worden. Suu Kyi hat für ihr standhaftes Festhalten am gewaltfreien Widerstand auch den Friedensnobelpreis erhalten. Sie ist jetzt 64 Jahre alt. Zwar ist sie für ihre asketische Zähigkeit bekannt, trotzdem heißt es, ihre Gesundheit sei mittlerweile angeschlagen und beim Prozess im August wirkte sie zerbrechlich. Kein Wunder. Bis zum für sie unerwünschten Besuch des Amerikaners Yettor Anfang Mai war Suu Kyi 6 Jahre lang von der Außenwelt isoliert, ohne Telefon und Fernsehen. Regelmäßigen Kontakt hatte sie nur zu 2 Haushälterinnen und einem Arzt. Der Grund für den unerbittlichen Umgang der Generäle mit Suu Kyi ist denkbar einfach. Die Lady, so nennt Burmas Volksmund die Galionsfigur des Widerstandes voller Verehrung, ist die einzige Persönlichkeit im Inland, die das Zeug dazu hat, die Machtposition der Militärs zu gefährden. Der für Suu Kyi so verhängnisvolle Besuch des leicht verrückt wirkenden Amerikaners muss den Generälen enorm willkommen gewesen sein. Denn spätestens im vergangenen Juni hätten sie den Hausarrest nur noch durch schwerwiegende Beugung selbst der eigenen burmesischen Gesetze verlängern können. Die Freilassung Suu Kyis wäre aber für die Generäle zum dümmsten denkbaren Zeitpunkt gekommen. Denn sie wollen nächstes Jahr in Burma endlich wieder einmal Wahlen veranstalten. Nach ihren Spielregeln kann diese Wahlen zwar ohnehin keine Opposition gewinnen, sie sollen wohl eher die Macht des Militärs auf alle Ewigkeit zementieren. Aber eine Suu Kyi auf freiem Fuß könnte ihnen dabei einen Strich durch die Rechnung machen, indem sie zum Beispiel öffentlich zu einem Boykott-Wahlphase aufrufen würde. In letzter Zeit gab es Anzeichen für eine leichte Entspannung im Verhältnis zwischen der Junta und der amerikanischen Regierung. Obamas außenpolitische Spezialisten haben offenbar eingesehen, dass Sanktionen allein das Regime nicht zum Umdenken bringen werden. Darum engagieren sich die Amerikaner jetzt erstmals seit 10 Jahren wieder in direkten Gesprächen mit den Generälen. Daueroptimisten nehmen das bereits als Grund zur Hoffnung, dass die nächsthöhere Gerichtsinstanz den Hausarrest von Suu Kyi vielleicht doch noch aufhebt. Pessimisten dagegen gehen davon aus, dass die Junta, selbst wenn es zu einem echten Tauwetter mit der westlichen Außenwelt käme, kaum so dumm wäre, ihre wertvollste Geisel als erste freizugeben.
Urs Morf. Manche sagen, Diplomatie sei die Kunst, mit vielen Worten nichts zu sagen oder mit wenigen Worten viel zu sagen. Die frühere US-Außenministerin unter Präsident Clinton, Madeleine Albright, beherrschte die Kunst, ohne Worte eine Botschaft an den Mann zu bringen, durch die Wahl ihrer Broschen. Unlängst ist ihr neues Buch «Read My Pins» – Lest die Botschaft meiner Broschen erschienen und in New York sind 200 dieser Pins ausgestellt. Peter Vögerli über die Broschendiplomatie.
Saddam Hussein hatte auf die US-Politik der letzten 20 Jahre mehr Einfluss, als wir bisher wissen. Denn er beeinflusste sogar die Kleidung der höchsten US-Diplomatin.
So yeah, none of this would have happened if it hadn't been for Saddam Hussein.
Die nonverbale Politik der Broschen und Pins hätte ohne Saddam Hussein nie begonnen, erzählte Madeleine Albright CNN. Der Diktator hatte 1994 Madeleine Albright, damals US-Botschafterin bei der UNO, als falsche Schlange bezeichnet. Albright konterte den Angriff auf ihre Weise und trug bei der nächsten UNO-Sitzung zum Thema Irak eine Brosche in Form einer goldenen Schlange.
So I thought, I'll wear it when we do Iraq. President Bush had said, read my lips, so I said, read my pins.
Read my pins, lest die Botschaft der Anstecker und Broschen, die ich trage, war die Botschaft der späteren Außenministerin von Bill Clinton. Und das führte zu humorvollen Begebenheiten am Rande der großen Politik. Bei Abrüstungsverhandlungen mit dem sowjetischen Außenminister Ivanov trug Albright eine stilisierte Rakete, die dem Auge des sowjetischen Außenministers natürlich nicht entging.
He looked over at me and he said, is that one of your interceptor missiles? And I said, yes, and we know how to make them very small and so you better negotiate.
Sie verhandeln besser mit uns, scherzte Albright, denn unsere Abwehrraketen sind inzwischen so klein, dass man sie als Brosche tragen kann. Bei einer Begegnung mit Yasser Arafat trug Albright eine große Biene mit Stachel, denn sie habe vom PLO-Chef handfeste Zugeständnisse verlangt, erzählte sie. Arafat konnte die riesige Biene nicht übersehen und war gar nicht amused, wie ein Foto der beiden zeigt.
This is one of these pictures where if looks could kill. So I wore a bee, Arafat is sitting next to me and I was planning to be pretty tough and I was. He then gave me a butterfly.
Arafat allerdings war Politiker genug und konterte die Botschaft durch die Biene, indem er Albright eine Schmetterlingsbrosche schenkte.
Peter Vögerli. Zum Echo-Dossier. Die Verleger haben ein Problem, die Jugend liest immer weniger Zeitungen. Gelingt es ihnen nicht, mehr Junge zu motivieren, eine Zeitung zu kaufen oder zu abonnieren, haben die Qualitätszeitungen irgendwann keine Leserinnen und Leser mehr. Doch wie macht man jungen Menschen im Zeitalter des Internets, der Pendlerblättchen, des iPods, das Zeitunglesen schmackhaft? Kann man überhaupt? Soll man? Darüber reden wir gleich mit dem Medienpädagogen Christian Dölker in unserer Serie über die Zukunft der Zeitung. Doch zuerst nach Schmidhuetwalde. Beat Zoltermann war dort in einer Schulklasse, die bei einem Zeitungsprojekt der Aargauer Zeitung mitmacht. Und es geht genau darum, die Jungen sollen lernen, was eine Tageszeitung ist und warum man sie lesen soll.
Schmidhuetwalde, ein 1200-Seelendorf im Aargau, mitten im Mittelland. Hier im Schulzimmer der 5. Primarklasse von Lehrerin Susanne Duhl erklingen ungewohnte Lieder, solche übers Zeitungsmachen. Auf den Pulten der Schülerinnen und Schüler liegen druckfrische Zeitungen, an der Wandtafel stehen Fremdwörter aus den Zeitungen und auch sonst dreht sich im Unterricht alles um die Zeitung. Susanne Duhl verteilt einen Fragebogen, den die Schülerinnen und Schüler in Gruppen und mit Hilfe der Zeitung beantworten sollen.
Strophe will Ban Ki-moon, der Generalsekretär der UNO, die Welt retten.
Jetzt will Ban die Welt vor der Klimakatastrophe retten.
Klimakatastrophe?
Weißt du vielleicht, wo der Goldpreis ist, Dominik? Weißt du, wo der Goldpreis... Ah, da ist er ja.
Ein Kilo Gold ist 33.174 Franken.
Frage um Frage wird beantwortet und die 15 Schülerinnen und Schüler lernen dabei spielerisch, wie eine Zeitung aufgebaut ist, was ein Ressort ist und vor allem, wo man auch ohne Fragebogen das findet, was am meisten interessiert.
Ich gehe meistens gerade zum Sport und hinter dem Sport sind meistens so Umfang und dort lese ich auch noch.
Sagt Marc und auch Robin weiss, was er in der Zeitung findet.
Meistens Sport, Fußball, Resultat. Und einfach ja auch ein bisschen das, was neu gibt und das, was noch cool ist.
Zeitung in der Schule, kurz Zisch. Das ist ein Projekt, das mehrere Zeitungsverlage anbieten, auch die Aargauer Zeitung. Bei deren Zisch-Projekt machen im Moment 30 Klassen im ganzen Kanton mit, eine davon auch in Schmidhuetwalde. Lehrerin Susanne Duhl ist von Zisch überzeugt.
Dieses Zisch-Projekt mache ich zum zweiten Mal mit und habe sehr gute Erfahrungen gemacht beim ersten Mal, weil die Schüler haben wirklich nach diesem Projekt die Zeitung angeschaut und haben das auch erzählt. Natürlich ist es bei den Schülern auch wichtig, selber in der Zeitung zu kommen. Das ist sicher auch eine Motivation.
Letzteres geschieht, indem sie selber Artikel schreiben, aber auch, weil die Zeitung über die Klasse berichtet. AZ-Regionalredaktor Peter Sigrist ist für das Projekt in Schmidhuetwalde verantwortlich. Er besucht die Klasse regelmäßig, berichtet über seinen Berufsalltag und schreibt auch über das Projekt.
Es ist so vorgesehen, dass ich alle 14 Tage am Samstag eine Seite gestalte und über das Projekt berichte. Also manchmal auch auf der Meta-Ebene, was geschieht im Hintergrund, oder ich führe Interviews vielleicht mit jemandem aus der Bildungsdirektion oder mit den Wirtschaftspartnern, so dass man einfach das Ganze ein bisschen eingebettet hat in einen größeren Kontext.
Während des Projekts erhalten alle Schülerinnen und Schüler täglich eine Zeitung und die Lehrerschaft werde mit Unterrichtsunterlagen unterstützt, sagt Susanne Duhl. Christine Rennhardt ist Verlagsleiterin der Aargauer Zeitung. Sie sagt:
Wir stellen fest, dass viele Kinder während unseres Projektes überhaupt zum ersten Mal mit einer Qualitätszeitung in Berührung kommen. Zweitens geht es uns aber auch um die Pflege von Beziehungen. Mit Zisch haben wir die Chance, direkt in die Gemeinden, in die Schulen, in die Klassen und darüber hinaus eben in die Familien der Schüler zu gelangen.
Und so die Eltern vielleicht dazu zu bringen, wegen der Kinder ein Zeitungsabo zu kaufen. Langfristig, sagt Christine Rennhardt, bestehe die Hoffnung, dass die Schüler als Erwachsene selber eine Tageszeitung abonnieren würden. Zisch kostet die Aargauer Zeitung und weitere Sponsoren einige 10'000 Franken.
Das ist gut investiert, weil wir überzeugt sind, dass die Kinder mit diesem Projekt Medienkompetenz erlangen. Sie verstehen zum Beispiel sehr schnell, wie eine Qualitätszeitung funktioniert. Und sie können unsere Art von Zeitung auch sehr schnell unterscheiden von anderen Medien, also beispielsweise von Gratiszeitungen.
Zurück im Schulhaus von Schmidt-Rudwalde. Die Klasse von Susanne Duhl hat für heute das Fach Zeitung abgeschlossen und singt noch einmal den Zeitungssong.
Weiter in den Druck gegeben, weiter in den Druck gegeben.
Die 5. Primarschulklasse in Schmidt-Rudwalde im Zeitungsfieber. Das war eine Reportage von Beat Zoltermann. Zisch ist gut investiertes Geld, sagt die Verlagsleiterin der Aargauer Zeitung. Die Jungen erhalten Medienkompetenz. Ich sprach darüber mit Christian Dölker, dem langjährigen Professor für Medienpädagogik an der Universität Zürich, der früher selbst solche Medientrainings für Jugendliche konzipierte. Ich fragte ihn, die junge Generation von heute, in was unterscheidet sie sich von der früheren in ihrer Mediennutzung?
Ja, für die früheren Generationen war ein Medium ein einzelnes Objekt, also eben wie jetzt die Zeitung oder es ging um das Fernsehen oder den Film. Heute ist die Situation anders. Es sind die neuen Medien dazugekommen und vor allem sind die Medien alle zusammengewachsen. Also man sagt jetzt auch Konvergenz und so fort. Das ist ein Modeausdruck. Es ist aber ein Zusammenfließen. Das bringt Chancen, aber auch Probleme, die man nicht übersehen darf.
Wo sind denn die Probleme, wenn sich die Jungen abwenden von den herkömmlichen Medien, von den Zeitungen, wie die Statistiken zeigen? Ist das tatsächlich ein Problem?
Lesen sollte eigentlich zu einer Grundfaszination der Heranwachsenden und natürlich des Menschen überhaupt gehören. Der Mensch ist ein Lesewesen, nicht nur ein Lebewesen. Und das Lesen preisgeben, also sich von Druckmedien abwenden, das würde ich doch als eine empfindliche Kultureinbuße empfinden. Und auf der anderen Seite bin ich ja froh, dass gerade der Kanton Aargau, jetzt bekannt als Kulturkanton, sich wieder neu dieses Anliegens annimmt.
Aber lesen die Jungen denn tatsächlich weniger oder nicht einfach nur anders, zum Beispiel auf dem Bildschirm?
Ja, natürlich. Nur, es ist doch ein maßgebender Unterschied zwischen flüchtigem Konsultieren von Online-Medien. Da surft man eben hin und her, man hat nicht die Kontinuität, man hat auch nicht bei allen Anbietern die Vertrauenswürdigkeit, wie zum Beispiel eben eine Qualitätszeitung als Referenzpunkte eben aufweist. Und es ist ein maßgebender Einbruch in unsere Kultur, die eine Lesekultur ist.
Sehen Sie denn auch ein politisches Problem?
Sogar in hohem Maße, denn unsere entwickelte Demokratie, vor allem unsere sehr differenzierte Demokratie in der Schweiz, setzt ja voraus, dass die Bürgerinnen und Bürger informiert sind. Und wie sollen sie sich informieren? Man sagt Informationsgesellschaft, Wissensgesellschaft und so fort. Aber die relevanten Informationen zur Verfügung zu haben und verbürgt zur Verfügung zu haben, das ist doch ein wichtiges Anliegen. Kommt dazu, dass man sich eben auch um das kümmern muss, was einem nicht überall aufgedrängt wird von dieser Mediengesellschaft, die eine Medienverdrängungsgesellschaft ist, insofern als jeder buhlt um die Aufmerksamkeit von Nutzern. Der Leser, der auch ein Bürger ist, sollte durch Qualitätsmedien so erreicht werden, dass er sich das Bild machen kann über das, was zu wissen für die Gemeinschaft wichtig ist, für ihn selber wichtig ist, damit er überhaupt handlungsfähig ist. Denn gerade, dass man auch über das, was man selber nur aus eigenem Interesse, sehr selektivem Interesse anwählen würde, ist immer more of the same. Und man verliert den Blick auf das Ganze und ein Bürger muss einfach einen Überblick über das Ganze haben und die Zeitung bietet das optimal an.
Kann man denn kein Vertrauen haben in die Jungen, dass die das durchschauen und in dieser Welt mit geringerer Aufmerksamkeitsspanne, mit vielen Ablenkungen selbst ihre Ansprüche stellen und auch finden?
Ich habe das Vertrauen persönlich und auch aufgrund von Erfahrungen mit Jungen sieht man immer wieder, dass sich ein kritisches Bewusstsein eigentlich sehr entwickelt, aber doch nicht in einer, automatisch. Es braucht da das Zusammenspiel von verschiedenen Bildungsinstitutionen. Deshalb begrüße ich sehr, dass Verlage mit der Institution Schule zusammenarbeiten. Das sind Konvergenzen, die es braucht im didaktisch-pädagogischen Sinn. Und gerade mit diesem Projekt, das ich sehr eindrücklich finde, das ist ein altes, auch klassisches Ziel der Medienpädagogik, durch Selbermachen die Gemachtheit der Medien erleben und damit auch eine höhere Medienkompetenz erwerben.
In diesem veränderten Umfeld, Herr Professor Dolker, was raten Sie diesen Verlegern, die nun feststellen, dass sie eben immer mehr Leser verlieren und namentlich die Jungen nicht gewinnen? Wie sollen reagieren?
Mein Rat wäre, dass sie die Vorzüge des Printmediums ausnutzen. Vorzüge, die auch darin bestehen, dass das Printmedium ein räumliches Medium ist, das heißt eine Übersicht bieten kann. Man kann überfliegen, das heißt übrigens durch Scan. Yes, I can müsste eigentlich der Slogan sein für den Mediennutzer, den Leser. Und so mit der Verlässlichkeit des Anbieters, der Vertrauenswürdigkeit des Anbieters, der jeden Tag durch sein Blatt in Erscheinung trifft, wird er Leser immer wieder gewinnen. Und die jungen Leser müssen das natürlich immer wieder lernen. Die müssen auch immer neu dazu gewonnen werden. Aber mit einem überzeugenden Produkt ist man immer auf der Gewinnerseite.
Einschätzungen von Christian Dölker, langjähriger Professor für Medienpädagogik an der Universität Zürich. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Jan Grüebler. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.